Donnerstag, der 19. Februar 2026. Sie hören Kontrafunk aktuell mit Stefan Kloss am Mikrofon. Ich grüße Sie ganz herzlich. Zunächst starten wir mit einer Werbeansage. Diese Woche in der jungen Freiheit. Durch den Westen zieht sich ein tiefer Graben. Trotz aller beschworenen Gemeinsamkeiten werden die Bruchlinien auf der Münchner Sicherheitskonferenz sichtbar. Die USA gehen auf Distanz. Europa träumt den Traum von der eigenen Bombe. Ist das sinnvoll? Es tobt der Kulturkampf um die Freiheit. Im Interview diese Woche Katja Adler, ehemalige FDP-Bundestagsabgeordnete, sie zeigt auf, wie Deutschland eine Rolle rückwärts in die DDR vollführt. Ihr neues Buch zeichnet die schleichende Revolution nach, Tadel für die eigene Partei inklusive. Die Brandrede von Harald Martenstein zu einem AfD-Verbot schlägt hohe Wellen. Lesen Sie die ganze Rede im Wortlaut. Wir reden über das Ende der Demokratie, warnt er. Wäre das Verbot einer mehrheitsfähigen Partei das Ende demokratischer Legitimation? Das und mehr lesen Sie in der aktuellen Ausgabe. Junge Freiheit für alle, die es wissen wollen. Und nach dieser Werbung kommen wir zu den Themen unserer heutigen Sendung. Der ehemalige Oberst in der Schweizer Armee und Buchautor Jacques Beau wurde von der EU sanktioniert, weil er angeblich russische Propaganda sowie Desinformation verbreitet haben soll. Über den Fall sprechen wir mit dem Schweizer Nationalrat Franz Grüter. Er ist Mitglied der SVP, der Schweizerischen Volkspartei. Der Gasmangel in Deutschland wird immer akuter, die Speicher leeren sich im Eiltempo, doch die Regierung sieht keine Probleme. Zu Gast ist der Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung Frank Hennig. In Lausanne hat das Bundesgericht die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, verurteilt, weil sie Falschinformationen über den Schokoladenhersteller Lederach verbreitet hatte. Die Hintergründe besprechen wir mit Philipp Gut. Außerdem berichtet er über den Stand der Halbierungsinitiative. Und Burkhard Müller-Ulrich kommentiert die Einstufung der AfD in Niedersachsen durch den Verfassungsschutz zum sogenannten Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung. Das sind unsere Themen heute bei Kontrafunk aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Sie hören Kontrafunk aktuell am Donnerstag. Vorgestern haben wir hier an dieser Stelle mit dem ehemaligen Oberst in der Schweizer Armee und Buchautor Jacques Beau gesprochen. Mitte Dezember 2025 wurde Beau von der EU auf eine Sanktionsliste gesetzt. Sein Eigentum wurde eingezogen, die Konten gesperrt. Begründung: Jacques Beau hätte angeblich russische Propaganda sowie Desinformation verbreitet. Er lebt in Brüssel und sitzt dort jetzt mehr oder weniger fest. Niemand darf ihn offiziell finanziell unterstützen. Das wäre laut EU-Sanktionen strafbar. Die belgische Regierung hat dem ehemaligen Schweizer Offizier wohl erlaubt, sich wenigstens Lebensmittel einzukaufen. Aber in Kraft ist diese Genehmigung noch nicht. Über den Fall spreche ich mit dem Schweizer Nationalrat Franz Grüter. Er ist Mitglied der SVP, der Schweizerischen Volkspartei. Sie ist die stärkste politische Kraft in der Schweiz. Guten Tag, Herr Grüter.
Guten Tag, Herr Kloss. Freue mich, bei Ihnen zu sein.
Jacques Beau ist ein Schweizer, der in Brüssel lebt. Als Sie gehört haben, dass Beau sanktioniert worden ist und der sich eigentlich nicht mal mehr Lebensmittel kaufen darf, waren Sie da geschockt oder auch empört? Wie würden Sie das beschreiben?
Ja, ich fand und finde es eine absolute Schweinerei, was hier passiert. Jacques Beau war in der Schweizer Armee lange Jahre Oberst. Er war tätig für die NATO. Er galt international renommiert als Experte. Er wurde immer wieder um seine Einschätzungen wurde er angefragt. Er hat Bücher publiziert. Und als ich dann gelesen und gehört habe, weshalb Gbagbo sanktioniert wurde, nicht weil er etwas Strafbares gemacht hätte, sondern weil er angeblich russische Propaganda verbreitet habe, Desinformation betrieben habe, wurde er sanktioniert, ohne ein rechtliches Gehör. Also man hat ihn nicht angehört, er konnte sich nicht persönlich dazu äußern. Es gab auch nicht irgendein Gerichtsverfahren. Also das Ganze ist ein rein politisches Urteil, das hier gefällt wurde. Das ist eigentlich ein Verhalten eines totalitären Staates. Ich habe gedacht, diese Zeiten seien vorbei in Europa. Und ich muss sagen, dieser Fall beschäftigt mich bis heute. Und was mich auch sehr beschäftigt ist, wie er von den Behörden, sowohl in der EU, aber auch hier in der Schweiz, kaum Unterstützung findet und alleingelassen wird. Ich kann es kaum glauben, dass so etwas in unserer Zeit noch möglich ist.
Man könnte ja die Frage noch rhetorischer stellen oder noch mehr zuspitzen. Wollte die EU etwa, dass Gbagbo am Ende verhungert, weil er darf sich ja nicht mal was zum Essen kaufen?
Sein Leben hat sich natürlich komplett verändert. Er hat ein Reiseverbot innerhalb der Europäischen Union. Man hat ihm, ich glaube, letzte Woche zugesichert, er dürfte für die Deckung der Grundbedürfnisse, also Lebensmitteleinkauf und so weiter, würde man ihm die Konten wieder entsperren. Das ist aber bis heute nicht erfolgt. Also Gbagbo kann weder eine Rechnung bezahlen, er kann weder seine Miete bezahlen, noch kann er Lebensmittel einkaufen. Und wer ihm helfen möchte, der macht sich selber strafbar. Zu Recht sagt Gbagbo auch, er fühle sich wie in einem offenen Gefängnis. Aber es betrifft eben viele andere auch. Es ist auch nicht die einzige Person hier in der Schweiz, die sanktioniert wurde. Es gibt einen weiteren Fall, eine Frau, Nathalie Jump, die lebt im Gegensatz zu Gbagbo in der Schweiz, im Kanton Zug, wurde aber auch wegen sogenannter Desinformation sanktioniert. Das sind sehr besorgniserregende Entwicklungen, die wir haben. Leider sind Tendenzen dazu auch in der Schweiz, dass man ähnliche Gesetzgebungen einführen möchte, die solche Sanktionen ermöglichen.
Herr Grüter, Sie hatten es schon angesprochen. Es ist nicht so richtig bekannt, wie diese Sanktionierung eigentlich abgelaufen ist. Da ist es so, als ob irgendwie, ich sag mal, eine Art Geheimgericht oder Geheimgremium getagt hat und hat dann Gbagbo auf die Liste gesetzt. Er wurde ja, haben Sie auch erwähnt, nicht einmal angehört. Wie blicken Sie auf diese intransparente EU-Praxis, die ja mit rechtsstaatlichen Prinzipien überhaupt nichts zu tun hat?
Ja, wenn man schaut, die Europäische Union, was die offiziell Verantwortlichen immer sagen, die Europäische Union stehe für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für Rechtsstaatlichkeit. Man spricht immer wieder von einer Wertegemeinschaft. Und wenn ich die Realität anschaue, dann muss ich sagen, diese Äußerungen sind eine Doppelmoral ungeahnten Ausmaßes. Also genau diese sogenannten Werte, die die EU behauptet, für die sie einstehe, die werden hier mit Füßen massivst getreten. Also hier ist die Meinungsäußerungsfreiheit eingeschränkt. Ich muss Ihnen sagen, ich teile nicht alle Einschätzungen von Gbagbo. Vielleicht liegt er auch falsch mit gewissen Einschätzungen, die er publiziert hat. Aber das muss doch in einer Demokratie möglich sein. Also wer von Demokratie, wer von Wertegemeinschaft spricht, wer von Meinungsäußerungsfreiheit spricht und gleichzeitig werden Menschen, die eine Meinung äußern, auch wenn sie nicht genehm ist, derartig sanktioniert werden, dann muss ich sagen, Staatengemeinschaften wie die EU, da möchte ich nicht leben. Und vor allem stellt sich ja auch die Frage, wer entscheidet denn überhaupt darüber? Das ist ja nicht ein Gericht gewesen. Das sind irgendwelche Politbürokraten oder Beamte, die hier schauen unter dem Begriff Desinformation, ein ganz schlimmer Begriff, wird dann quasi eine Gewissensprüfung gemacht. Was hat dieser Mensch für eine Meinung? Und wenn die nicht genehm ist, dann werden dann solche Sanktionen ausgesprochen. In der Sowjetzeit gab es ja, ich glaube, es war die Aussage von Stalin, bestrafe einen und du erziehst Millionen.
Gibt es aus Ihrer Sicht eine breite politische Diskussion in der Schweiz? Ist das ein Thema bei Ihnen?
Ja, während der Parlamentssession im Bundeshaus in Bern letzten Dezember habe ich bereits mehrere kritische Fragen an den Bundesrat, also an die Schweizer Regierung gestellt. Der Bundesrat war inaktiv. Ich habe auch den Eindruck, dass er bereits im Vorfeld informiert war über die bevorstehende Sanktionierung von Gbagbo. Es hat Journalisten gegeben hier in der Schweiz, die wollten von der Regierung, dass die Dokumente veröffentlicht werden. Wir haben ein sogenanntes Öffentlichkeitsgesetz, also das heißt, die Regierung muss offenlegen, wenn sie Informationen hat. Und die Regierung hat den E-Mail-Verkehr zwischen der EU und der Schweiz offengelegt, aber der größte Teil war geschwärzt, abgedeckt. Und das zeigt auch den Kniefall, den die Schweiz zurzeit macht gegenüber der EU. Sie hat über 3,5 Wochen nichts unternommen, bevor sie endlich bei der Europäischen Union erst im neuen Jahr interveniert hat. Gbagbo wird fallen gelassen und man setzt sich nur auf das absolut minimal Notwendigste für ihn ein. In der Schweiz hier ist also ein grosser Fall, der wird mit grosser Besorgnis zur Kenntnis genommen und es bewegt sehr viele Menschen, was hier vor sich geht.
Sie hatten den Bundesrat schon erwähnt, also die Schweizer Regierung. Gibt es da überhaupt rechtliche oder diplomatische Hebel, die man in Bewegung setzen könnte, um Gbagbo beizustehen?
Ja, es gibt zwei wichtige Elemente. Also das eine ist, in der Schweiz selber kann Gbagbo sich frei bewegen. Also Gbagbo ist in der Schweiz nicht sanktioniert. Die Schweiz hat die Sanktionen der EU gegenüber Gbagbo nicht übernommen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, weshalb kommt denn Gbagbo nicht in die Schweiz? Da gibt es zwei Punkte. Das eine ist, er hat natürlich seinen Lebensmittelpunkt in Brüssel und er würde sich, weil er ein Reise- und Bewegungsverbot hat, strafbar machen. Juristisch gesehen, ich bin nicht Jurist, aber das habe ich mir erklären lassen. Zurzeit ist Gbagbo nur, in Klammer, nur ein politisch Verurteilter. Juristisch ist er gar nicht verurteilt. Sobald er jetzt aber in die Schweiz kommen würde, bei uns dürfte er einreisen, könnte man ihn dann verklagen und das will er nicht, da habe ich Verständnis dafür. Das ist das eine. Das zweite ist, was hat die Schweiz gemacht? Also die Schweiz hat zuerst mal Mitte Dezember, als das passiert ist, gar nichts gemacht. Weihnachten, Neujahr ist verstrichen und erst nachdem der Druck gross geworden ist, auch in der Öffentlichkeit und medial, aber auch im Parlament. Erst dann hat dann die Missionsleiterin, die Botschaftsverantwortliche in Brüssel, die Rita Adam, hat dann mittels einer diplomatischen Demarche, also hat eigentlich eine Reklamation eingereicht und man hat mir dann gesagt, ja, es werde jetzt dann gewisse Lockerungen geben. Die oberste Verantwortung eines Staates ist die Gewährleistung der Sicherheit seiner Bürger. Da stelle ich mir also anders vor, als das, was die Schweizer Regierung hier gezeigt hat.
Die EU möchte ja die Schweiz stärker an sich ranziehen. Ich sage mal Stichwort die neuen Schweiz-EU-Verträge. Ihre Parteikollegin, die SVP-Nationalrätin Magdalena Martolo-Blocher, spricht ja von einem Unterwerfungsvertrag mit Brüssel. Sollte die Schweiz noch mehr an eine EU heranrücken, die Personen einfach mal so kalt stellt?
Das ist eine ganz besorgniserregende Entwicklung. Und wenn die Schweiz diese EU-Unterwerfungsverträge, ich sage Ihnen auch so, da müsste die Schweiz ja dann automatisch europäisches Recht übernehmen. Wir würden sogar bestraft, wenn wir es nicht tun. Es heißt zwar nicht Strafe, es nennt sich Ausgleichsmaßnahme. Das ist ein schönes Wort für Strafe. Und die Schweiz müsste eben dann solche Rechtsentwicklungen auch übernehmen. Und das will sie übrigens auch in diesem Bereich, wo jetzt Gbagbo davon betroffen ist. Der EU wird ja das ganze Thema über den sogenannten Digital Services Act geregelt. Dort steht drin, dass Desinformation erkannt werden muss und dann auch bekämpft werden muss, unterdrückt werden muss, gelöscht werden muss und eben sanktioniert werden kann. Das heißt auch, dass die Tech-Plattformen, die großen sozialen Medienplattformen, die werden quasi zu Hilfs-Sheriffs. Das Verteidigungsdepartement hat in seiner sicherheitspolitischen Strategie bekannt gegeben, dass sie in der Schweiz auch Desinformation und Missinformation präventiv erkennen, bekämpfen will. Also das heißt, wir haben diese besorgniserregende Entwicklung auch hier in der Schweiz. Noch sind diese Gesetze zum Glück nicht in Kraft. Wir werden das sicher mit aller Kraft bekämpfen.
Macht es Ihnen Angst, wenn Sie sehen, wie Zensur sowie Einschränkungen in der Meinungsfreiheit in Europa um sich greifen, sozusagen direkt vor den Toren der Schweiz?
Ja, das ist besorgniserregend. Wir haben Gott sei Dank in der Schweiz noch die Situation, dass wir Gesetze bekämpfen können, indem wir Unterschriften sammeln und wichtige Vorlagen durch die Schweizer Bevölkerung zur Abstimmung bringen können. Das ist ja ein Privileg, das wir haben, das in der Europäischen Union nicht existiert. Und dort werden wir sicher uns überlegen müssen, ob wir diesen Weg beschreiten müssen, wenn die Regierung von sich aus nicht bereit ist, das zu korrigieren. Und Sie sehen auch, wenn wir über die EU-Unterwerfungsverträge sprechen, hätten wir eben genau dort Einschränkungen, dass wir nicht mehr frei sind. Das heißt, dass wir dann eben automatisch EU-Recht übernehmen müssten in wichtigen Bereichen, würde dann eigentlich die direkte Demokratie mit Volksabstimmungen quasi ausgehebelt. Und deshalb bekämpfen wir aus tiefer Überzeugung diese Verträge. Auch dazu wird es ja dann eine Volksabstimmung geben. Ich denke, die wird in den nächsten 1-2 Jahren über die Bühne gehen.
Der ehemalige Oberst in der Schweizer Armee und Buchautor Jacques Beau steht auf einer EU-Sanktionsliste. Über den Fall sprach ich mit Franz Grüter. Er ist SVP-Nationalrat. Herr Grüter, ich bedanke mich herzlich für dieses Gespräch.
Herzlichen Dank, Herr Klos.
Ein prominenter Klimaforscher hatte im Jahr 2000 verkündet, dass es Winter mit starkem Frost und viel Schnee in unseren Breitengraden nicht mehr geben werde. Jetzt, 2026, haben wir seit Wochen in unseren Breitengraden einen typischen Winter mit zeitweise starkem Frost und viel Schnee. Die von zahlreichen Klimaexperten herbeigeredete Klimaapokalypse fällt dieses Jahr offenbar aus. Dafür leeren sich die deutschen Gasspeicher im Eiltempo, denn es ist anhaltend kalt. Es wird mehr Gas verbraucht als gedacht. Darüber spreche ich mit dem Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung, Frank Hennig. Er schreibt unter anderem für Tichys Einblick. Guten Tag, Herr Hennig.
Guten Tag, Herr Kloss.
Vor dem Hintergrund der Gassituation hatten ja insbesondere die Grünen die CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche kritisiert, sie solle endlich handeln. Aber genau dieselben Grünen haben Kernkraftwerke mit abgeschaltet und fossilen Energieträgern den Kampf angesagt. Ist das verdrehte Welt?
Ja, das kann man so nennen. Hier hat sich der Bock zum Gärtner gemacht. Das ist das alte Spiel »Haltet den Dieb«. Es gab ja gestern die Sondersitzung im Wirtschaftsausschuss des Bundestages. Es ist mir nicht bekannt, dass dort besondere Neuigkeiten zur Sprache gekommen wären. Aber es ist natürlich so, dass hier genau die Falschen diese Sitzung beantragt haben. Das hat aber einen parteitaktischen Hintergrund. Man will zum einen die Wirtschaftsministerin, die ja jetzt sowas wie das Feindbild der Grünen ist, aufgrund ihres Ansatzes des sogenannten Netzpaketes, was ja die Ausbaugeschwindigkeit der Windkraft etwas bremsen könnte. Sie hat man zum Feindbild erkoren, will sie da festnageln und vor allen Dingen will man die ganze Argumentationskette nutzen, um am Ende dieses Vaterunser der Energiewende, nämlich den Satz, wir brauchen mehr Erneuerbare, wieder zu beleben. Das Ganze zielt darauf ab, zu behaupten, wir hätten jetzt diese Sorgen mit dem Gasspeicherstand nicht, wenn wir mehr Erneuerbare hätten. Das ist inhaltlich Unfug. Aber in der Tat haben wir natürlich Gasspeicherstände, die sind einigermaßen brisant und erstaunlicherweise sind sowohl die Regierung, also die Ministerin, als auch die Bundesnetzagentur permanent am Beruhigen der öffentlichen Meinung. Das ist, glaube ich, etwas dünn begründet, denn die Speicherstände waren eigentlich noch nie so niedrig wie heute. Wie das Wetter sich weiterentwickelt, kann man nicht so genau wissen, aber wir kommen natürlich an harte Grenzen, die dann wahrscheinlich Handeln erfordern werden, was uns allen nicht behagen wird.
Die Gasspeicher leeren sich. Schauen wir doch mal auf die Zählerstände. Die gehen ja bundesweit Richtung 20% in Bayern sogar darunter. Wie dramatisch ist die Situation? Haben wir schon eine Gasmangellage?
Also die Angaben aus dem Notfallplan Gas besagen, dass unterhalb 40% bereits eine kritische Situation entsteht. Wir nähern uns jetzt der 20%-Marke, die wir in den nächsten Tagen unterschreiten werden. Das wäre nach Notfallplan bereits eine Mangellage und es wäre möglich, ist aber nicht vorgeschrieben, dann bestimmte verbrauchsenkende Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, man könnte nicht unbedingt lebenswichtige Verbraucher reduzieren, wie Schwimmhallen oder Kultureinrichtungen. Aber die größeren Verbraucher sind natürlich in der Industrie zu suchen. Dort könnte man entweder auf freiwilliger Basis versuchen, Verbrauchsreduzierung zu erreichen mit irgendwelchen Absprachen oder Abkommen. Oder man könnte im härteren Fall Außerbetriebnahmen anordnen. Das hätte natürlich einigermaßen verheerende Folgen. So wie jetzt der Trend läuft, sind wir mit diesen 20% wahrscheinlich in der Lage, bis Mitte März noch einigermaßen hinzukommen. Aber ich denke, spätestens Ende März, Anfang April wären die Speicher dann endgültig leer. Und das hätte schon verheerende Folgen für uns als Wirtschaft, als Industrie, aber auch gesamteuropäisch und vor allen Dingen auch als Zeichen nach außen.
Die Bundesregierung, genauer gesagt die CDU-Wirtschaftsministerin Katharina Reiche, hat ja jetzt mitgeteilt, dass Markteingriffe bei der Gasversorgung nicht nötig seien. Das solle der Markt selber regeln. Die Gasversorgung sei Aufgabe von Lieferanten und Händlern. Das klingt jetzt nicht nach einem großen Wurf.
Nein, ist es auch nicht. Das ist leichtfertig, sich in diesem Fall auf den Markt zu verlassen. Wir haben ja die Speicherbetreiber, die sind natürlich auf Gewinn aus und ihr Geschäftsmodell bestand bis dahin darin, im Sommer billig Gas einzuspeichern, im Winter teuer zu verkaufen. Wir hatten aber im vergangenen Sommer de facto keine niedrigen Preise. Die sind nach dem letzten Winter relativ hoch geblieben. Und die Speicherbetreiber haben gewartet mit Einspeichern in der Hoffnung, es würde wieder zum Sinken der Preise kommen. Das ist nicht eingetreten. Und so hatten wir zum 1. November nur 75% Speicherstand. Das ist im Vergleich zu den Vorjahren sehr wenig. Und jetzt gibt es das rapide Absinken auch durch die Tatsache, dass immer mehr Gas für die Stromerzeugung eingesetzt werden muss. Und das ist wiederum Folge der von den Grünen inszenierten Abschaltpolitik. Also wir verstromen bis zu 15.000 Megawatt an Gaskraftwerksleistung. Das ist zum Teil die KWK-Leistung, die also auch die Wärme produziert für die Bevölkerung. Es ist aber auch notwendig, für den Strommarkt selbst zu produzieren, da ja das Angebot durch die Abschaltung Kernkraft und Kohle entsprechend zurückgegangen ist.
Woher kommt das Gas im Moment eigentlich nur aus Speichern?
Nein, wir importieren permanent sowohl Röhrengas als auch LNG. Unser Hauptlieferant mit fast der Hälfte ist immer noch Norwegen. Die Leitung ist ausgelastet, also da geht auch nicht mehr. Und wir bekommen vor allem aus der Gegend Niederlande, Belgien, Frankreich Röhrengas, was aber dann wiederum zum großen Teil aus LNG-Lieferungen entstand, die dort angelandet wurden. Unser eigener LNG-Anteil mit unseren drei provisorischen Terminals, der ist überschaubar. Der hielt sich über den Winter mit etwa 13%, ist aber jetzt Anfang Februar abgefallen. Wir haben ja die vereiste Ostsee, dort die gestörte Anlieferung. Also das Terminal vor Mukran in der Ostsee hat jetzt längerfristig nicht liefern können. Das macht sich bemerkbar. Wir sind nur noch bei 7% LNG-Anteil am Import. Das Einzige, was, glaube ich, die Regierung noch ermutigt, so weiterzumachen, ist der Glaube an schnell steigende Temperaturen, um sich das Ganze noch, ich sag mal, durch die Rippen zu schwitzen, bevor im März oder April dann die harten Tatsachen zuschlagen.
Sie hatten gerade das Stichwort Flüssiggas erwähnt. Im November 2022 war ja der damalige grüne Wirtschaftsminister Habeck beim Emir von Katar, um dort einen Flüssiggasvertrag abzuschließen. Ist davon überhaupt schon etwas in Deutschland angekommen?
Nein, es ist damals zu keinem Vertrag gekommen, weil die Kataris darauf bestanden haben, längerfristige Verträge abzuschließen, meines Wissens über 15 Jahre. Und dann hat Habeck davon Abstand genommen, weil nach grüner Lesart wir in 15 Jahren schon so gut wie dekarbonisiert sein wollen. Da war er der Meinung, wir werden dann kein LNG mehr brauchen. Aber es gibt ja inzwischen andere Verhandlungen. Der Kanzler Merz war in den arabischen Staaten, hat dort jetzt Verträge geschlossen. Also wir werden aus der Richtung mehr Gas beziehen können. Aber es ist global kein Problem, dass es zu wenig Gas gäbe, sondern das Problem ist die Anlieferung, die Regasifizierung, also die Vergasung des flüssigen Gases. Und da haben wir nach wie vor ja nur provisorische Terminals. Das heißt, es sind im Grunde genommen nur Schiffsanleger. Also der Bau der regulären Terminals in Deutschland, der ist ja noch in Arbeit, die haben wir gar nicht. Sicherlich werden wir zukünftig diese Menge steigern können. Es wäre perspektivisch zu wünschen, dass wir wieder wirtschaftlich sinnvolle Verbindungen mit Russland hätten und das Röhrengas nutzen können. Alternative wäre auch, eigene Vorkommen zu nutzen in Deutschland. Es gibt davon sehr reichlich, aber das würde moderne Fördertechnologien erfordern, wie das Fracking. Und das ist natürlich ein grünes Thema, wo man sich mit allen Händen und Füßen dagegen stemmt. Aber es verteuert natürlich insgesamt unsere Energielandschaft.
Stichwort Gaskraftwerke, die ja gebaut werden sollen. Lohnt sich das überhaupt, wenn wir nicht über ausreichend Gas verfügen und auch nicht ausreichend importieren können?
Ja, das ist das große Paradox. Die Wirtschaftsministerin hat aber im Grunde genommen gar keine Alternative mehr. Wenn sie denn gesicherte Energie erhalten und möglicherweise noch ausbauen will. Der bisherige Kurs, alles auf volatile Naturenergie zu setzen, führt natürlich in die Irre. Da aber Kohleverstromung künftig verboten sein wird, Kernkraft sowieso, dann bleibt natürlich nichts anderes als Erdgas. Bisher wurde das unter Habeck immer so etwas lapidar weggewischt mit der Aussage, wasserstofffähig. Und es wurde ständig der Eindruck erweckt, als könnten wir kurzfristig dann das Erdgas durch Wasserstoff ersetzen. Wir wissen inzwischen, dass das illusionär ist. Aber diese Gaskraftwerke müssen natürlich irgendwie versorgt werden. Und dann kommt der nächste regierungsamtliche Fake, der uns immer präsentiert wird. Der lautet, diese Gaskraftwerke müssten nur laufen, wenn Sonne nicht scheint und Wind nicht weht. Das ist eine grobe Verfälschung oder sagen wir deutlich eine Lüge, weil wir erzeugen ja heute noch zwischen 5 und 15 Gigawatt Kohlestrom, die ständig ins Netz fließen und dieser Strom muss ersetzt werden durch Gasstrom. Das heißt, es wird Gaskraftwerke geben, die auch durchlaufen müssen. Das wäre ein Brennstoffwechsel von Kohle auf Gas. Das wird natürlich wahnsinnig teuer und erfordert große Mengen, die wir mit dem bisherigen System wahrscheinlich nicht erreichen werden. Dazu kommt das nächste Paradox, die Gaskraftwerke, die jetzt ausgeschrieben werden sollen, die werden frühestens 2031 laufen. Wir wollen aber 2045 schon dekarbonisiert sein, dann sollen die schon wieder weg. Also wer sich das genauer ansieht und darüber nachdenkt, der wird feststellen, diese Energiestrategie ist nicht faktenbasiert umsetzbar.
Die Regierung will offenbar beim Thema Gas so ein bisschen die Bälle flach halten. Hat das eventuell etwas mit der Landtagswahl am 8. März in Baden-Württemberg zu tun?
Davon kann man ausgehen. Es wäre natürlich ein ziemlich verheerendes Zeichen, würde auch viel Aufmerksamkeit erregen, wenn es zu Abschaltung oder Reduzierung in der Gasversorgung kommt. Und das würde natürlich auch in Baden-Württemberg, später in Rheinland-Pfalz, dazu führen, dass die Stimmenanteile für die Regierungsparteien bestimmt nicht steigen. Die würden eher sinken und die konkurrierenden Parteien würden sich das natürlich auch im Wahlkampf nicht nehmen lassen, das zu thematisieren und auch, was die Bevölkerung betrifft, vielleicht ein bisschen Angst zu erzeugen. Man übertreibt ja dann auch mal gern. Das Problem für die Regierung ist nur, dass sich das in gewisser Weise verzögern lässt, aber dass die Realitäten eines Tages dann vielleicht umso härter zuschlagen.
Herr Hennig, Sie hatten 2021 ein Buch geschrieben mit dem Titel Klimadämmerung – Vom Ausstieg zum Abstieg – ein Plädoyer für mehr Vernunft in der Energiepolitik. Können Sie mehr Vernunft sehen?
Leider nein. Also zum einen muss ich feststellen, obwohl das Buch jetzt schon mehrere Jahre alt ist, dass im Grundsatz alles, was ich geschrieben habe, immer noch stimmt und Bestand hat, auch angesichts der aktuellen Entwicklung. Ich kann nicht mehr Vernunft entdecken. Das Prekäre daran ist, dass für die regierenden Parteien nicht die Versorgungssicherheit und, wie es der Paragraph 1 des Energiewirtschaftsgesetzes vorschreibt, die sichere, preisgünstige und umweltverträgliche Energieversorgung im Vordergrund steht, sondern dass die gesamte Energieversorgung zum Spielball politischer und ideologischer Interessen geworden ist, dass man sich gegenseitig blockiert und am Ende, so wie das EEG gestaltet ist und wie die volatilen Erneuerbaren gefördert werden, der Eindruck entsteht, dass das größte Ziel der Regierungspolitik die Profitsicherung der Erneuerbarenbranche ist, ohne Rücksicht auf Verluste. Die Wirtschaftsministerin hat jetzt den Ansatz, mit dem Netzpaket vorsichtig korrigieren einzugreifen, um die Kosten in den Griff zu kriegen. Wenn sie das durchbekommt, wäre das ein kleiner Fortschritt, aber auch nur ein Anfang. Wenn es nicht gelingt, uns wird in der zweiten Hälfte der 20er Jahre diese Energiewende um die Ohren fliegen, weil es wird uns das Geld dafür ausgehen.
Die deutschen Gasspeicher leeren sich im Eiltempo. Darüber sprach ich mit dem Diplom-Ingenieur für Kraftwerksanlagen und Energieumwandlung mit Frank Hennig. Herr Hennig, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
Sie hören Kontrafunk aktuell. Wir blicken in die Schweiz. Das Bundesgericht in Lausanne hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, den Schweizer öffentlich-rechtlichen Rundfunk, verurteilt, weil die SRG Falschinformationen über den Schokoladenhersteller Lederach verbreitet hatte. Eine Entschädigung bekommt Lederach zwar nicht, aber die SRG muss 18.000 Franken unter anderem für die Gerichtskosten bezahlen. Das alles passiert sozusagen im Schlussspurt des Abstimmungskampfes um die Halbierungsinitiative, über die am 8. März entschieden werden soll. Über diese ganze Gemengelage spreche ich jetzt mit unserem Kontrafunk-Mitarbeiter Philipp Gut. Hallo Philipp.
Hallo Stefan.
Ja, was genau ist da los? Wogegen konkret hatte sich Lederach juristisch zur Wehr gesetzt?
Es ist ein bereits seit einigen Jahren dauernder Rechtsstreit. Er geht zurück auf einen Artikel, der auf der SRG-Plattform Swissinfo veröffentlicht worden ist. Dieser richtet sich vor allem an ein internationales Publikum. Der Artikel ist im Original auch deshalb auf Englisch erschienen, im April 21 eben. Und da hat die SRG, hat Swissinfo behauptet, Lederach sei fallen gelassen worden von Partnern, unter anderem vom Eidgenössischen Departement für Auswärtige Angelegenheiten, also Schweizerischen Außenministerium, und auch fallen gelassen worden von der Swiss. Auf Englisch heißt das Originalwort da dropped, aus reputationstechnischen Gründen, also fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel, weil Lederach doch so eine schlimme Firma sei und mit der wolle doch niemand mehr etwas zu tun haben. Und das kam den Verantwortlichen natürlich in den falschen Hals. Sie sind dagegen juristisch vorgegangen, haben auch Persönlichkeitsverletzung geltend gemacht und haben jetzt eben letztinstanzlich vor dem Schweizerischen Höchstgericht in Lausanne Recht bekommen. Also es war nicht richtig, es war eine Falschinformation, dass man da gesagt hat, Lederach sei fallen gelassen worden.
Aber dabei müsste ja gerade die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft gegen Falschinformation und gegen Desinformation kämpfen und sich für Sorgfaltspflicht einsetzen.
Ja, das ist natürlich die Ironie dieses Falles. Es geht sogar noch weiter. Die SRG macht regelrecht eine Kampagne, in der sie behauptet, eben ein Bollwerk zu sein gegen sogenannte Desinformation. Sie hat eine Ausstellung gemacht im Verkehrshaus in Luzern. Sie hat eine Themenwoche gemacht, wo es eben nur um Fake News ging und Desinformation. Und selbstverständlich war die Diagnose der SRG, dass solche Fake News und Desinformationen nur von anderen verbreitet würden, natürlich nie von der SRG selbst. Das Übel sieht sie bei den privaten Medien und insbesondere auch bei den sozialen Medien. Und das ist natürlich schon von einer interessanten Ironie, sage ich jetzt mal, in diesem Abstimmungskampf, dass ausgerechnet jetzt auch das Bundesgericht kommt und sagt, nein, so geht's nicht. Also das Bundesgericht stoppt eigentlich eine Fake News der SRG.
Du hast es gerade gesagt, das Bundesgericht sah es ja als erwiesen an, dass Lederach eine Rufschädigung erlitten hat durch die SRG. Ist das jetzt normal, dass in der Schweiz ein Bundesgericht in so einer Sache entscheidet? Oder ist das eher außergewöhnlich?
Ja, es gibt schon immer wieder Fälle, die so weit vordringen. Ein Fall, der mir gleich einfällt, ist jetzt hängig. Da geht es um die sogenannten sehr bekannten RKI-Files, RKI-Protokolle. Das hat ja enorme Schlagzeilen gemacht, nicht nur in Deutschland, auch international. Und was ist da passiert? Die SRG-Sender haben es fertiggebracht, darüber kein einziges Wort, keine Zeile zu verlieren. Dieses Thema wurde totgeschwiegen beim Schweizer Gebührenfunk, während die privaten Medien natürlich ausführlich darüber berichtet haben. Und da hat jetzt auch ein Zuhörer eine Beschwerde eingereicht. Es gibt da verschiedene Stufen, unter anderem eine unabhängige Beschwerdeinstanz. Die hat das sehr gut geheißen. Die SRG war dann wieder dagegen. Und auch dieser Fall ist momentan noch beim Bundesgericht hängig. Also auch da wird das höchste Gericht sich über eine möglicherweise mutmaßliche journalistische Fehlleistung der SRG zu befinden haben. Interessant ist an diesem Fall, dass er eigentlich ein Präzedenzfall ist, ein Novum insofern, als die SRG zwar schon oft gerügt worden ist für Dinge, die sie falsch gesagt hat, aber nicht für Dinge, die sie unterlassen hat. Aber es ist natürlich, das würde ich jetzt mal so unterstreichen, durchaus auch die Pflicht, die Aufgabe, der Leistungsauftrag eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, über die relevanten Themen der Zeit zu berichten. Und wenn man das aus offensichtlichen politischen Motiven heraus nicht macht, ist das durchaus auch ja, vermutlich eine Rüge würdig. Das ist ein Fall, der, wie gesagt, noch zu entscheiden sein wird in den nächsten Monaten. Die Schriften sind da ausgetauscht, die beiden Parteien konnten da ihre Argumente einbringen. Ein weiterer Fall betraf Löschungen von Kommentaren. Da hat die SRG in der Corona-Zeit damals ihr unliebsame Leser- oder User-Kommentare, wie man heute sagt, auf der Website einfach entfernt. Diese Kommentare enthielten keine Beschimpfungen, sie waren durchaus anständig, sie haben nicht gegen irgendwelche Richtlinien verstoßen, sie hatten einfach eine kritische Meinung zu Corona-Maßnahmen, möglicherweise auch zu gewissen Berichterstattungen der SRG. Und auch dieser Fall ist vor dem Bundesgericht gelandet und auch da ist die SRG verurteilt worden. Also diese Löschung sei rechtswidrig gewesen, hat das Bundesgericht befunden.
Kommen wir nochmal auf die Firma Lederach zurück. Die war ja bereits im Jahr 2020, ich sag mal, in die Schlagzeilen geraten oder besser gesagt ins Visier der SRG. Es gab da auch eine Dokumentation. Auch Zeitungen haben berichtet, der Grund, Mitglieder der Eigentümerfamilie engagieren sich in freikirchlichen Gruppen und die lehnen gleichgeschlechtliche Partnerschaften und Abtreibung ab. Das ist ja aber zunächst auch einmal eine rein private Angelegenheit, oder?
Ja, selbstverständlich. Also das zeigt natürlich auch die Stoßrichtung, zeigt auch die Einseitigkeit, eben die Nichtausgewogenheit dieser Berichterstattung. Die SRG ist ja, wie gesagt, quasi Gesetz per Auftrag verpflichtet, ausgewogen, neutral zu berichten. Das hat sie auch da in dem Sinn verletzt, dass sie eben aus weltanschaulichen Gründen diese Familie ins Visier genommen hat. Das ist, weiß Gott, gedeckt von der Meinungsfreiheit in diesem Lande, dass man zum Beispiel ja, sich gegen Abtreibungen wendet. Das ist ein legitimes politisches Anliegen, eine legitime Position. Und das zeigt eben schon, dass Lederach vermutlich auch deshalb eben ins Visier, du hast es gesagt, der SRG und andere Medien geraten ist, weil eben gewisse Eigentümer da vom Mainstream, vom aktuellen Zeitgeist vielleicht abweichende Meinungen vertreten.
Die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, die SRG, ist der weltweit wohl teuerste Rundfunk. 335 Franken beträgt die Haushaltsabgabe pro Jahr. Eine sogenannte Halbierungsinitiative will diese Abgabe senken auf 200 Franken. Die Initiative heißt auch konkret, 200 Franken sind genug. Philipp, wie ist es zu dieser Initiative gekommen?
Ja, also die Rundfunkgebühr beträgt im Moment 335 Franken, soll jetzt eben reduziert werden auf 200. Dahinter ist ein breites Komitee, auch die größte schweizerische Partei, die SVP, steht hinter dieser Initiative. Dazu muss man sagen, dass es vor einigen Jahren bereits schon eine Volksabstimmung gegeben hat. Das ist ja das Gute an der halbdirekten Demokratie der Schweiz, dass die Bürger da immer wieder sich auch zu Sachthemen äußern können. Die damalige No-Billag-Initiative, so hieß die, der Name kommt vom damaligen Gebühreneintreiber, die wurde deutlich abgelehnt. Jetzt diese Initiative, die Halbierungsinitiative, die hat daraus gelernt, die geht nicht so weit, die sagt nicht, dass man die Rundfunkgebühren abschaffen wolle, aber eben wie angetönt, man will sie knapp halbieren, nicht ganz. 200 Franken sind genug, heißt die Initiative auch mit einem alternativen Titel. Und die geht einfach davon aus, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der Schweiz, die SRG, jetzt bereits sehr gut ausgestattet ist. Auch das hast du gesagt. Ich glaube, es gibt kein Land auf der Welt, zumindest in Europa ist das so. Und es ist undenkbar, glaube ich, dass auch in anderen Erdteilen so ist, dass noch höhere Gebühren hat als die Schweiz. Die SRG kennt und die Sender, die sie betreibt, da muss man schon feststellen, dass sie natürlich sehr luxuriös ausgestattet sind. Das geht über die Technik, aber auch den Personalbestand bis zur Architektur in Basel zum Beispiel. SRF Kulturredaktion, die ist da in einem großartigen Gebäude des Stahlarchitekten Herzog und Dümmerer untergebracht, was natürlich nicht das billigste Gebäude ist, mitten im Zentrum von Basel. Das könnte man natürlich alles viel günstiger machen. Und jetzt sprechen wir noch nicht über Sendungen, die möglicherweise überflüssig sind. Also es ist sicher so, dass diese SRG ja eine herausgehobene Stellung im Schweizer Medienbetrieb hat, weil sie eben als quasi einzige auf diese Zwangsgebühren zurückgreifen kann. Einige private Radio- und Fernsehstationen kriegen auch noch ein bisschen Geld aus diesem Gebührentopf, aber die Höhe dieser Gebühren, die sie da kriegen, das ist nicht vergleichbar mit dem, was die SRG kriegt. Da reden wir von 1,3 Milliarden Franken jedes Jahr. Obendrauf kommen da noch Werbeeinnahmen und aus Sicht der Initianten ist das auch eine Wettbewerbsverzerrung natürlich gegenüber anderen Teilnehmern auf dem Medienmarkt.
Kritiker warnen jetzt, wenn die Initiative durchkommt, dann hätte das auch weitreichende Konsequenzen für die gesamte Medienvielfalt und für die Demokratie in der Schweiz. Wie siehst du das? Geht die Schweiz dann unter, wenn die Initiative durchkommt?
Es ist tatsächlich so, dass die SRG-Fans, die SRG-Freunde das behaupten, der nationale Zusammenhalt sei gefährdet, die Schweiz breche auseinander. Das ist natürlich absoluter Mumpitz. Das Gegenteil ist der Fall. Wie kann man sagen, die Medienvielfalt werde gestärkt, wenn man da ein Quasi-Monopol fortführt, wo einer einfach auf Zwangsgebühren zurückgreifen kann? Ganz im Gegenteil, wenn die Gebühren reduziert würden, würde das ein bisschen mehr Raum wieder schaffen für private Medien, die zum Teil auch Nachteile haben, auch wenn es darum geht, Rechte einzukaufen. Ein Streitpunkt war da, das ist ein bisschen medieninsiderisch, aber es ist auch ein wichtiger Punkt für die privaten Medien. Zum Beispiel die Erlangung der Rechte für die Champions League. Da hat einfach die SRG die ungleich viel längeren Spieße, weil sie eben viel mehr Geld zur Verfügung hat. Also es wäre dringend nötig, dass die SRG da zurückgestutzt wird und erst das würde natürlich zu mehr Medienvielfalt führen. Also es ist gerade umgekehrt, als die SRG-Fans erzählen. Hier werden ja im Abstimmungskampf auch Märchen verbreitet. Man geht da aufs ganz Große, man sagt eben, die Demokratie sei sogar gefährdet. Auch das leuchtet natürlich überhaupt nicht ein. Warum sollte ein Medium derart privilegiert sein? Warum sollte es gut für die Demokratie sein, wenn alle Bürger und übrigens auch Firmen Beiträge bezahlen müssen für ein einziges Medium, das dann quasi unisono überall seine Meinung durchdrücken kann? Das sind Argumente, die so natürlich nicht einer kritischen Überprüfung standhalten.
Letzte Frage, Philipp. Wie stehen die Chancen für die Halbierungsinitiative? Am 8. März wird hier abgestimmt.
So wie es jetzt aussieht, hat die Initiative eher einen schweren Stand. Also die Befürworter der SCG sind da voraus. Man kann nie natürlich vollständig auf diese Umfragen trauen, aber so wie es jetzt aussieht, könnte es doch sein, dass die SRG da ihre Pfründen retten kann. Aber wie gesagt, entschieden wird dann definitiv am 8. März.
Das Bundesgericht in Lausanne hat die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft, kurz SRG, verurteilt, weil sie Falschnachrichten über den Schokoladenhersteller Lederach verbreitet hat. Darüber und über die Halbierungsinitiative sprach ich mit unserem Kontrafunk-Mitarbeiter Philipp Gut. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir, Stefan.
Der Verfassungsschutz in Niedersachsen hat den dortigen AfD-Landesverband zum sogenannten Beobachtungsobjekt von erheblicher Bedeutung hochgestuft. Die sozialdemokratische Innenministerin Daniela Behrens erklärte, die Landes-AfD sei eindeutig dem Phänomenbereich Rechtsextremismus zuzuordnen, weil sie den Staat und seine demokratischen Institutionen verächtlich mache. Die niedersächsische AfD sprach von einem billigen politischen Manöver und hat Klage beim Verwaltungsgericht Hannover eingereicht. Hören Sie dazu einen Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich.
Es geht nicht darum, was die AfD ist oder will oder tut oder kann. Es ist auch egal, was die AfD sagt oder nicht sagt. Was im Parteiprogramm steht, welche Beschlüsse sie fasst, was für Verlautbarungen sie macht, alles gleichgültig bzw. ungültig. Denn wir leben in einem magischen Zeitalter. Da gibt es hohe Priester, die murmeln irgendwelche Zaubersprüche von kosmischer Wirkkraft. Diese Magier tragen keine prächtigen Gewänder, sondern Straßenanzüge. Sie sitzen nicht auf goldenen Thronen, sondern in Bürogebäuden aus den 60er und 70er Jahren. Und auf dem Schild am Eingang steht Verfassungsschutz. Im Unterschied zu antiken oder mittelalterlichen Magiern sind die deutschen Verfassungsschützer allerdings Befehlsempfänger. Zum Beispiel ist das Niedersächsische Landesamt für Verfassungsschutz in der Büttnerstraße in Hannover offiziell nur eine Abteilung des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres, Sport und Digitalisierung, das von der SPD-Politikerin Daniela Behrens geführt wird. Sie kann sich darauf verlassen, dass ihre Leute links sind. Ein deutliches Blinksignal gab diese Abteilung vor anderthalb Jahren, als sie sich auf X brüstete, auch Antifa zu sein. Der Post wurde zwar danach gelöscht, was für sich genommen den Skandal noch fetter macht, aber dieselben niedersächsischen Verfassungsschützer liefen vor ein paar Monaten auf einem Volksfest in T-Shirts mit der Aufschrift »Vertrauen ist gut, Verfassungsschutz ist besser« herum. Mehr braucht es nicht, um zu verstehen, was der legendäre deutsche Politologe Wilhelm Hennis meinte, als er in der alten Bundesrepublik immer und immer wieder davor warnte, dass der Parteienstaat, das Wort ist von ihm, eine Gefahr für die Demokratie sei, weil die Parteien sich mit ihren Machtnetzen wie ein Krebsgeschwür in allen staatlichen Institutionen ausbreiten und deren Autonomie zerstören. Nun gibt es eine Partei, der solche rechtsstaatswidrigen Machenschaften zwar ständig unterstellt werden, weshalb man sie angeblich mit allen Mitteln daran hindern müsse, derlei Machtnetze aufzubauen, doch diese AfD kam bekanntlich noch nie und nirgendwo in die Lage, durch ihr eigenes Wirken diese ganzen Unterstellungen zu rechtfertigen oder auch nur zu erhärten. Deshalb findet der Kampf nicht auf der Ebene des Tatsächlichen statt, sondern in der Sphäre der Magie. Ein Kampf ist es allemal, und zwar kein Meinungskampf, sondern ein krasser, kruder, kompromissloser Machtkampf. Diesen hat das Kartell der Altparteien ins Rauschhafte eskaliert, und halbwegs besonnene Beobachter können nur mit angstvollem Staunen registrieren, dass es offenbar gelingt, Gerichte, Medien und das halbe Volk in einen psychotischen Taumel zu versetzen. So genügt es, dass irgendwelche an Lenin orientierten T-Shirt-Träger die Worte »gesichert rechtsextrem« rufen, und schon wirft sich die Öffentlichkeit auf die Knie. Der Begriff Hochstufung löst bei Pressefunk und Fernsehen orgiastische Konvulsionen aus, und die schreiende Substanzlosigkeit dieses ganzen Theaters scheint wie auf einer Drogenparty kaum jemanden zu stören. Im Gegenteil, je wahnhafter die Anwürfe, desto willfähriger der hypnotisierte Teil Deutschlands. Jemand streckt den Arm knapp über 90 Grad aus, Hitlergruß, Ermittlungsverfahren. Jemand sagt den banalen Slogan »Alles für Deutschland«, die Polizei schreitet ein, der Staatsanwalt ist unterwegs. Und dann erreicht die schwarze Messe des Irrsinns vor Gericht ihren Höhepunkt, wenn Magier in schwarzen Roben allen Ernstes urteilen, dass dieser Satz, den bis vor wenigen Monaten noch jeder Historiker für harmlos gehalten hat, jedem Deutschen als Kernbestand des Nazitums geläufig zu sein habe. So tanzt das Land eine toxische Tarantella, und die AfD kann daran gar nichts ändern, denn nichts anderes als ihre Zerstörung ist das erklärte Ziel von CDU, CSU, SPD und deren minderwichtigen Zuarbeitern. Der Parteienkrebs, vor dem Professor Hennis zeitlebens gewarnt hat, zerfrisst inzwischen schon die allerhöchste Rechtsstaatsinstanz, das Bundesverfassungsgericht. Ein Verbot der AfD rückt ganz allmählich näher und näher. Aber gerade dies wird nicht zu ihrer Zerstörung führen, sondern zu einem Flächenbrand, aus dem sie wie Phönix aufsteigt.
Sie hörten einen Kommentar von Burkhard Müller-Ulrich. Und das war Kontrafunk aktuell für heute. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und empfehle Ihnen noch unsere Sendung Mensch und Medizin mit Stefan Milius. Diesmal geht es um Zucker und Gesundheit. Wie ist die Evidenzlage? Mensch und Medizin um 9 Uhr, 14 Uhr und 20 Uhr. Ich bin Stefan Kloss und sage Tschüss für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.